Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Das Leben ist ein Geschenk Gottes, sagt die christliche Botschaft. Darf man es zurückgeben, wenn Leid unerträglich wird? Ja, sagt der evangelische Theologe Werner Ritter. Die Spitze seiner Kirche sieht das anders. Sie hören den letzten Teil unserer Reihe zur Selbstbestimmung am Lebensende in den Religionen. Und wir erinnern außerdem an die Frauen der polnischen Gewerkschaft Solidarność, die vor 40 Jahren aufbegehrten. Im Februar hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zur Selbsttötung gekippt. Auch Selbsttötung sei ein Ausdruck von Selbstbestimmung, heißt es in der Entscheidung. Kaum war das öffentlich, gab es eine gemeinsame Erklärung von evangelischer und katholischer Kirche. Man sei in Sorge wegen des tiefen Einschnitts in unsere auf Bejahung und Förderung des Lebens ausgerichtete Kultur. Beide Kirchen sind sich in einer existenziellen Frage ausnahmsweise mal einig. So sah es jedenfalls aus. Innerhalb der evangelischen Kirche war es mit der Einigkeit schnell vorbei. Der Landesbischof von Hannover, Ralf Meister, widersprach der EKD-Linie sofort und im Deutschen Pfarrerblatt erschien ein Jacques, ein Artikel, der das Verfassungsgericht lobt und die EKD scharf kritisiert. Geschrieben hat diese Anklage Werner Ritter. Er war Professor für evangelische Theologie in Bayreuth und Bamberg und im Rahmen unserer Reihe zur Selbstbestimmung am Lebensende habe ich gestern mit ihm gesprochen. Meine erste Frage an ihn war, ist für ihn das Leben ein Geschenk Gottes?
Das Leben ist ein Geschenk Gottes. Gott legt das Leben in meine Hand. Ich werde zwar geboren, erlebe das passiv und ich sterbe am Ende, da bin ich auch passiv. Aber die Spanne dazwischen, die lange ist, die ist in meine Hand gegeben. Ich denke nicht, dass Gott mich als Marionette wahrnimmt, der an den Fäden der Marionette zieht und die Marionette reagiert dementsprechend, sondern ich bin ein freies Geschöpf Gottes, das sein Leben gestalten kann und darf.
Warum ist Autonomie für Theologinnen und Theologen beider Konfessionen ein vermintes Gelände? Autonomie steht unter Hybrisverdacht, der Mensch mache sich zu Gott. Was halten Sie dem entgegen?
Die Theologie, die Schuldogmatik hat sich das so zurechtgelegt, dass Gott die Autonomie des Menschen nicht will. In der Bibel sehe ich dafür keinen wesentlichen Grund. Ich nehme ein beliebiges Beispiel heraus. Lukas 15, der verlorene Sohn oder der barmherzige Vater. Da gibt es einen Vater in der theologischen Tradition als Gott verstanden, der mit der Ansage des älteren Sohnes konfrontiert wird. Er möchte sein Erbe vor dem Ableben des Vaters haben. Der Vater könnte jetzt so reagieren, dass er erzürnt ist, tobt, schreit. Der Vater lässt den Sohn in die Freiheit. Er zahlt ihm sein Erbe aus. Er tobt nicht. Der Sohn geht in die Autonomie. Und als er zurückkommt, gibt es keinen Vater, der wieder tobt und schreit, sondern einer, der ihn barmherzig und warmherzig aufnimmt. Ich sehe für mich seit langer Zeit keinen Grund mehr, an dieser theologischen Unterscheidung Autonomie und Heteronomie festzuhalten.
Ein zentrales Argument beider Kirchen ist, dass Druck auf die Schwächsten ausgeübt wird. Dass jemand, der schwer krank ist, das Signal bekommt, du bist hier eigentlich nicht mehr erwünscht, mach dich davon, das ist für alle besser, für dich und auch für die Angehörigen. Warum glauben Sie, dass dieser Druck, dieser unbarmherzige Druck, würde ich ergänzen, nach dem, was Sie vorhin zur Barmherzigkeit ausgeführt haben, nicht entsteht?
Ganz einfach deswegen, weil wir dafür keine empirischen Belege haben. Der Verdacht, der da geäußert wird, dass ein unheimlicher Druck auf die Sterbenskranken, die nicht mehr leben wollen, zukommt, ist empirisch nicht valide ausgewiesen. Es ist eine Befürchtung, mit der ihrerseits beide Kirchen Druck auf die Gläubigen und auf die Menschen machen. Ich finde das nicht in Ordnung.
Der Blick in die Niederlande zeigt etwas anderes, nämlich dass die Zahlen sehr wohl steigen. Sie sprechen in Ihrem Artikel im Pfarrerblatt auch die Niederlande kurz an und sagen, man müsse sich dieser Wirklichkeit dort stellen. Was meinen Sie denn damit, sich dieser Wirklichkeit stellen?
Dass bei Freigabe der assistierten Sterbehilfe die Zahl der assistiert Suizidsterbenden ansteigen wird, ist vollkommen klar. Bis 2015 war das glatt verboten, also haben sich die Menschen auch zurückgehalten. Aber mit dem Karlsruher Urteil ist sicher anzunehmen, dass die Zahl der durch assistierten Suizidsterbenden zunehmen wird. In welchem Ausmaße, wissen wir nicht. Und wir sollten da auch keine Prognosen aufstellen, dass das horrend wird und unerträglich wird. Holland ist nicht Deutschland. In Deutschland ist das Leben von Menschen zu keiner Zeit besser geschützt als derzeit. Dass in Holland diese gewaltigen Zahlen entstehen, muss nicht heißen, dass Deutschland automatisch mit dem Karlsruher Urteil diesen Weg gehen wird. Ich sage Ihnen mal ein paar Zahlen. Im Jahr sterben in Deutschland ca. 900.000 Menschen. 10% davon gehen den Weg des palliativ begleitenden Sterbens. 0,016% bis 2015 sind den Weg des assistierten Suizids gegangen. Man muss die Kirche im Dorf lassen. Die meisten Menschen, auch die schwersten Sterbenskranken, hängen am Leben. Keiner wirft sein Leben einfach so weg. Es gibt aber Punkte im Leben, wo einer sagt, es ist genug, ich kann nicht mehr, ich habe genug gelitten.
Das Verfassungsgericht hat dem Gesetzgeber aufgetragen, dass gut geprüft werden muss, ob die Freiwilligkeit der Entscheidung gegeben ist. Wie lässt sich prüfen, ob ein Mensch wirklich frei entschieden hat, aus dem Leben zu scheiden? Ich könnte auch anders fragen, wie frei ist Verzweiflung?
Das ist eine gute und eine sehr zentrale Frage. Ich will vorab eines sagen, was Herr Thierse in seinem Interview geäußert hat. 90% aller Suizidenten seien psychisch krank. Die Zahl stammt von Psychiatrieprofessoren, die das gerne so hochrechnen. Ich glaube, als gut unterrichteter Laie, dass es nicht so ist. Es gibt aber sicher Menschen, die zu einem psychisch bedingten Kurzschluss neigen. Da muss man genau hinschauen. Matthias Köns, einer unserer tollen Palliativmediziner, hat am Dienstag in einem Hearing sehr deutlich geäußert, es gibt sterbenskranke, sterbenswillige Menschen, die über längere Zeit sehr deutlich artikulieren gegenüber ihrem Arzt oder über ihrem Betreuer, dass sie wirklich sterben wollen. Das ist die eine Gruppe. Eher wohl die größere. Dann gibt es daneben eine Gruppe, die schwankt. Die sagt einen Tag eher, ich will gehen, den anderen Tag eher, ja, ich weiß es nicht, vielleicht doch nicht. Töns schlägt vor, und ich kann ihm uneingeschränkt folgen, die Gruppe derer, die über längere Zeit hin sehr klar äußert, ich habe genug gelitten, ich will gehen, da muss man keine Wartezeit und keine Beratungszeit verordnen. Die Menschen haben das Recht, durch das Karlsruher Urteil gehen zu dürfen. Bei der zweiten Gruppe, derer, die unsicher sind, da ist es wohl angebracht, Beratung anzuordnen, das eine Zeit lang zu beobachten. Nur will ich sagen, das Recht des Individuums muss im Vordergrund stehen. Karlsruhe hat mit seinem Urteil den Einzelnen in sein Recht eingesetzt. Es geht nicht an, dass der Sterbenskranke, der unsicher ist, wieder zum Objekt von irgendwelchen Fachleuten degradiert wird, die über Monate hin überlegen und schauen und dann vielleicht doch nicht. Und es gibt eine dritte Gruppe, wenn ich Köns recht verstanden habe, da muss man wohl von psychisch bedingten Problemen sprechen. Also da muss dann medizinisch sicher sehr genau hingeschaut werden.
Wo ziehen Sie die Grenze zwischen dem assistierten Suizid und auch dem organisierten assistierten Suizid, also dass das nicht ein Einzelfall ist, sondern dass man das anbieten kann, und der Tötung auf Verlangen?
Tötung auf Verlangen ist ja nach dem Grundgesetz untersagt, und das würde ich genauso sehen. Assistierter Suizid beinhaltet einfach, dass ein Todkranker seinen vertrauten Arzt, hoffentlich ein guter Hausarzt, bittet, ihm bei seinem aus dem Leben scheiden behilflich zu sein.
Was halten Sie von Ärzten, die sagen, ich möchte das nicht, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren?
Ja, es ist vollkommen klar, dass auch aufgrund des Karlsruher Urteils kein einziger Arzt zu einer assistierten Tötung gezwungen werden kann. Mir scheint es aber wichtig zu sein, zu sehen, dass viele Ärzte seit dem Karlsruher Urteil dem assistierten Suizid offener gegenüberstehen. Es gibt nur ein Hindernis in vielen Ärztekammern der einzelnen Bundesländer, ist der assistierte Suizid untersagt. Auch in der Bundesordnung der Bundesärztekammer ist das verboten.
Humanistische Organisationen setzen sich auch für eine Liberalisierung der Sterbehilfe ein. Die haben ja auch dieses Karlsruher Urteil begrüßt. Fühlen Sie sich stärker verbunden mit humanistischen Verbänden als mit Ihrer evangelischen Kirche?
Ganz frei weg von der Leber derzeit ja, weil die evangelische Kirche, von der katholischen Kirche will ich jetzt noch mal gar nicht reden, weil die da völlig blockt. Aber die evangelische Kirche ist durch den Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford Strom derart festgelegt auf Verbot des assistierten Suizids, dass es schwierig ist. Es gibt jetzt durch Ralf Meisters zweimalige Äußerung wirklich Hoffnung, dass Bewegung in die evangelische Kirche kommt. Die evangelische Kirche war immer daran interessiert, auch plural auftreten zu dürfen und nicht derart einem evangelischen Papst unterstellt zu sein, der den Takt vorgibt.
Aber wenn die Kirchen nicht mehr diese Position vertreten, in dem Fall auch die kritische Position zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum assistierten geschäftsmäßigen Suizid, wer soll diese Position dann vertreten?
Es wird in der Frage assistierter Suizid ja oder nein in einer pluralen Gesellschaft, wie es die Bundesrepublik ist, keine Eindeutigkeit geben. Es gibt Fragen, die kann man eindeutig beantworten. Wie hoch ist der Eiffelturm? Wie weit ist es von Berlin nach Bonn? Es gibt aber auch Fragen, die sind nicht eindeutig zu beantworten. Was ist Liebe? Was ist gut? Was ist böse? Ich halte die Frage des assistierten Suizids für so eine Frage, die nicht eindeutig für alle Menschen objektiv zu beantworten ist.
Ja, eben, wenn alle Ja sagen, dann haben sie ja auch keine Pluralität mehr. Also wenn die Kirchen jetzt nicht Nein sagen würden, dann sagten ja alle Ja.
Ja, ich störe mich nur daran, dass die offizielle Kirche derzeit nur diesen einen Weg zulässt, nämlich den des palliativen Sterbens. Das ist mir zu einseitig. Man kann durchaus Gott als Freund des Lebens sehen und sagen, wir möchten, dass evangelische Christen lieber den palliativ unterstützten Weg gehen. Aber wir haben auch Verständnis für Menschen, die sich diesbezüglich anders orientieren. Also es darf Stimmen in der evangelischen Kirche, die immer plural war, Stimmen geben, die sagen, kein assistierter Suizid. Aber es muss auch Stimmen geben, und die muss auch der Präses der EKD hören, Stimmen geben, die sagen, das Recht des Individuums, das in einen barmherzigen Gott hineinstirbt, das ist uns genauso wichtig. Wir sind am Ende eines Zeitalters der Eindeutigkeit.
Gibt es etwas spezifisch Christliches oder etwas spezifisch Evangelisches in dieser Debatte? Außer, dass man jetzt sagt, ja, das ist die Kirche der Freiheit, da gehört Pluralismus dazu. Gibt es darüber hinaus etwas spezifisch Evangelisches?
Ich denke schon, das ist die Liebe Gottes, die der Einzelne so wahrnimmt, dass er sich palliativ unterstützt, auf sein Lebensende zubewegt, umgeben von Familienangehörigen, umgeben von vertrauensvollen Ärzten, von Psychologen, von Krankenschwestern und Pflegern. Es gibt aber auch die Liebe Gottes, die sich darin realisiert, dass über dem ganzen Sterbevorgang ein Gott steht, der nicht der Herr ist, der richtet und anordnet, sondern ein Gott, der wie der barmherzige Vater im Gleichnis von Lukas 15, den, der da gehen will, mit offenen Armen aufnimmt.
Die Zeit der Eindeutigkeit ist vorbei, sagt Werner Ritter. Dieses Interview und die vier anderen Teile unserer Reihe zur Selbstbestimmung am Lebensende können Sie auf unserer Homepage deutschlandfunk.de unter Tag für Tag nachlesen und nachhören. Ich bitte die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Sie hat mit Corona zu tun. Nachfragen beantworte ich gern per Mail. Solidarność, das ist Lech Walesa, das sind die Männer der Danziger Leninwerft, wie es in den Nachrichten immer hieß. Wir haben gestern an den 40. Jahrestag der Gründung der polnischen Gewerkschaftsbewegung erinnert. Aber es gab auch Frauen, die aufbegehrt haben, die ein anderes Polen wollten. Lange war ihre Rolle kaum der Rede wert. Nun gibt es einen Film über sie. Außerdem sind ihre Porträts großformatig als Kunstwerke auf Danziger Fassaden zu sehen. Dagmar Gierzan hat einige der Solidarność-Frauen getroffen und mit ihnen über Revolution, Religion und Resignation gesprochen.
Es gab ganz viele Frauen, die gute Arbeit geleistet haben, und ganz wenige haben zu irgendetwas, sagen wir, gebracht in der Solidarność, die am Ende des Streiks entstanden ist.
Sagt Eva Maria Slaska, Journalistin, Übersetzerin, ehemalige Solidarność-Aktivistin. Sie hat die Streiks in Danzig hautnah miterlebt, wo sie in den 70er und 80er Jahren lebte, die beginnende gewerkschaftliche Arbeit unterstützte. Der Einsatz der Frauen für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, für ein freies Polen, sei heute kaum bekannt, bedauert sie.
Die ganze kleine Arbeit wurde von Frauen gemacht. Texte abschreiben, Flugblätter und Zeitungen vorbereiten, verteilen, um Familien der arbeitslos geworden sich kümmern, die Spenden aus dem Ausland verteilen. Das lag im größten Teil in den Händen von Frauen. Die Frauen waren wirklich ein Kreislauf der Solidarność. Und dementsprechend ist es ziemlich schrecklich, dass, abgesehen von Filmen von Marta Gido, wenn man Filme, Dokumentationen über Solidarność macht, sprechen da eigentlich nur die Männer.
Marta Gido, eine Generation jünger als Eva Slaska, hat auch deshalb ihren Film »Die Frauen der Solidarność« gedreht. Die Warschauer Filmemacherin, Feministin und Autorin begann vor einigen Jahren, die Geschichte der Solidarność-Frauen zu rekonstruieren, um sie vor dem Vergessen zu bewahren.
Als ich verstanden habe, wie groß die Rolle der Frauen in der Opposition war, wie viel sie riskiert, wie sehr sie sich engagiert haben, doch später, als die Macht verteilt, der Staat neu ausgerichtet wurde, waren sie plötzlich verschwunden. Da wollte ich wissen, warum, und wollte ihre Geschichte kennenlernen.
Schon die Initialzündung für den entscheidenden Arbeiterstreik 1980 auf der Danziger Leninwerft kam von einer Frau, das zeigt Gido in ihrem Film, deren Name Anna Valentinović.
Anna Valentinović pracowała w stoczni, była suwnicową.
Anna Valentinović arbeitete als Kranführerin auf der Leninwerft, schloss sich schnell der Gewerkschaftsgruppe an. Dabei entdeckte sie, dass sie weniger verdiente als ihre männlichen Kollegen auf denselben Posten. Sie protestierte und wurde sofort entlassen. Das war der Anlass für den Streik im August 1980, zu ihrer Verteidigung. Sie war unmittelbare Streikursache, dann Streikende, dann eine der Frauen, die am dritten Tag die Arbeiter aufgehalten haben. Denn am dritten Tag begann sich der Streik aufzulösen, nach einigen Zugeständnissen und der Erhöhung der Löhne. Doch es ging nicht nur um Löhne, es ging um mehr.
Es ging erstmals auch um politische, soziale Forderungen, um Verbesserungen in ganz Polen. Vor den Werfttoren hatten sich tausende Arbeiter dem Streik angeschlossen. Das ganze Land schaute nach Danzig. Ein Streikende hätte alles zunichte gemacht, begriffen damals drei Frauen, darunter Anna Valentinović.
In diesem Moment haben wir verstanden, was zu tun ist. Alina sagte, lasst uns einen Solidarność-Streik ausrufen. Wir rannten zum Tor, versuchten, die Leute zu überzeugen, dass wir weiter streiken. Da rief Eva Osowska, sie stand auf einem Podest neben Lech Walesa, das ist Verrat. Und alle blieben stehen. Wir haben die Tore geschlossen und der Streik wurde fortgesetzt.
Die Proteste griffen auf ganz Polen über, entwickelten sich zur demokratischen Massenbewegung, die nach dem Papstbesuch von Johannes Paul II. Enormen Aufwind bekam, von der Kirche mehr oder weniger offen unterstützt wurde. Am 31. August unterzeichnete Lech Wałęsa die Gründungsurkunde der ersten freien Gewerkschaft im ganzen kommunistischen Ostblock, der offizielle Führer der Solidarność.
Man dachte, dass er das besser machen wird als Anna Walentynowicz, die sehr herzlich und leise sprach. Also das waren typische weibliche und männliche Eigenschaften, die entschieden hatten, das finde ich symptomatisch.
Anna Walentynowicz soll damals selbst gesagt haben, dass der Streik zusammenbricht, wenn eine Frau ihn anführt. Die bekennende Katholikin wusste um die patriarchale Gesinnung der Gesellschaft und trat zur Seite. Nach dem Verbot der Solidarność anderthalb Jahre später, nach der Verhängung des Kriegsrechts am 31. Dezember 1981, begann die Gewerkschaft im Untergrund zu arbeiten, darunter zahlreiche Frauen, die ihre Sicherheit und Freiheit riskierten. Einige wurden in Schauprozessen zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt. Damals setzte sich der Klerus unmissverständlich für die Freilassung der Inhaftierten ein, wurde zu Verbündeten des Volkes. Anna Walentynowicz zum Beispiel verwaltete zeitweise die Streikkasse, versteckte das Geld im Werftkrankenhaus und ein Pfarrer schmuggelte es heraus. Als die Machthaber nach einer Streikwelle 1988 der Opposition erneut Gespräche anboten, begleiteten Geistliche Lech Wałęsa zu allen Treffen, saßen später bei den Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition am berühmten runden Tisch. Zwar beteiligten sich einige Frauen bei den Vorgesprächen, dass sie aber gleichberechtigt mitreden sollten, passte nicht zur damaligen von der katholischen Kirche mitgeprägten Geschlechterordnung.
Diese Diskussion an einem runden Tisch, wo eine einzige Frau saß, man sah sie immer, weil sie rosa Jackett hatte, das war unglaublich. Wir schauten es an und konnten nicht glauben, dass man die Frauen vergisst. Und das, was bei dem runden Tisch begonnen hatte, da gab es schon diese Richtung. Frauen interessieren uns nicht, die Armen interessieren uns nicht. Das, worum es geht, ist die Macht.
Unter 56 Männern, darunter drei Geistliche, konnten die Frauen, eine Regierungsvertreterin und Grażyna Staniszewska von der Solidarność, ihre Vorstellungen nicht einbringen. Ihr Einfluss erwies sich schon damals als weit geringer als der der Kirche und er wird 40 Jahre später immer schwächer. Der Klerus mag den Prozess der Demokratisierung im kommunistischen Polen unterstützt haben, wofür auch die Frauen dankbar waren. Anna Walentynowicz soll sogar für eine tägliche Messe auf der Werft plädiert haben. Nach dem Sieg der Solidarność nützten die Geistlichen ihren Einfluss aus, stellten ihre Forderungen und machten im Verbund mit der Peace-Regierung viele demokratische Errungenschaften wieder zunichte. Die Leidtragenden sind vor allem die Frauen, was sie schon damals am runden Tisch abgezeichnet hatte, meint Marta Gido.
Für mich sind die damaligen Vereinbarungen nicht ganz verständlich. Die Zugeständnisse gegenüber den kirchlichen Autoritäten. Damals gab es schon die Tendenz einer politisch enorm einflussreichen Kirche. Und seit Anfang der 90er Jahre ist sie praktisch zu einer politischen Kraft geworden. Sie setzte Gesetze durch, gegen die viele Polen protestierten. Die Einführung des Religionsunterrichts in den Schulen, die Einmischung in die Familienplanung, die drastische Verschärfung des Abtreibungsrechts. Seither wird immer wieder die Trennung von Kirche und Staat gefordert, aber niemand ist imstande, sie durchzusetzen.
Sie riskierten viel, sollten aber dann doch nicht mitreden. Dagmar Dzierzan über die Frauen der Solidarność. Der meteorologische Herbst naht. Nach den 10 Uhr Nachrichten blickt meine Kollegin Petra Ensminger hier im Deutschlandfunk auf den Corona-Sommer zurück. Wie war es im Urlaub, möchte sie von ihren Gästen wissen. Redakteurin am Mikrofon war Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.